Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Deutschland, vor allem aus Österreich, Fürstentum, Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 18. September 2025. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen 400.000 YouTube-Abonnenten. Wir haben die magische Marke inzwischen geknackt und ich befinde mich jetzt in jenen schwindelerregenden Höhen, wo ich es gar nicht mehr wage, herunterzublicken. Wer hätte sich das gedacht, als wir damals 2020 noch mitten in dieser finsteren, in dieser Corona Finsternis in der langen Nacht von Corona angefangen haben, diese Sendung in die frühen Morgenstunden zu verlegen. Für mich natürlich eine Umstellung, für meine Familie der blanke Horror, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ja, bin ich fast schon etwas süchtig danach geworden, zu nachtschlafender Stunde in mein Büro zu wanken, um mich mit morgendlicher Frühgymnastik sozusagen in geistige Tagesform zu bringen. Und Ihnen danke ich, dass Sie dabei sind, dass Sie mich ermuntern, motivieren durch Kritik, durch Interaktion, durch Kommentare. Machen Sie weiter, empfehlen Sie weiter, kommentieren Sie, drücken Sie auch aus, wenn Ihnen etwas nicht passt. Ja, ich weiß, bei Israel, Nahen Osten haben wir Auseinandersetzungen, aber man muss auch irgendwo mal nicht gleicher Meinung sein. Und ich finde, das ist das Entscheidende unserer Sendung. Das ist ja die Pflege der Streitkultur. Ich will da nicht der Oberguru einer geschlossenen Weltsicht sein, sondern es geht ja darum, auch Anstöße, Provokationen zu geben. Und Sie kennen mich inzwischen. Wenn alle gleicher Meinung sind, dann muss man dagegenhalten. Ich will diesen amerikanischen Kulturkampf weder in der Schweiz noch in Deutschland noch sonst irgendwo. Wir haben ihn zum Teil schon. Diese militante Linke, die mit einer Selbstverständlichkeit, dass es einem kalt den Rücken runterläuft, Verbalgewalt und diese ganze rhetorische Eskalation betreibt, da immer noch mehr Öl ins Feuer gießt mit der Nazi-Keule, mit der Entmenschlichung des politischen Gegners. Damit schafft man natürlich ein Klima, in dem sich entsprechend disponierte Menschen berufen fühlen können, mit der Waffe in der Hand das moralische Verdammungsurteil zu vollstrecken, was ihnen da tagtäglich im Fernsehen eingetrichtert und auf allen Kanälen eingehämmert wird. Das heißt nicht, dass es eine direkte Schuldverstrickung gibt, aber man muss sich schon überlegen, wie man redet und ob die eigenen Worte Waffen sein können und Sprengsätze. Wenn Sie, aber das gilt auch für die rechte Seite, wenn Sie den Gegner als Ungeziefer bezeichnen, wie der amerikanische Präsident Trump, dann sind Sie eben auch bescheuert, dann sind Sie auch zu weit gegangen. Das geht eben auch nicht, so wie man in den Wald hineinruft, natürlich, selbstverständlich. Und mit dieser Gewalt ist eine Schwelle überschritten, bei der man einfach vielleicht etwas aufs Bremspedal steigen sollte. Aber auch wieder da, richtig verstanden. Das heißt nicht, dass jetzt alle nur noch in dieser salonfähigen Verlogenheit mit einem künstlich aufgesetzten Lächeln so wahnsinnig nett miteinander sein sollen. Nein, es ist immer eine Gratwanderung und Politik, Auseinandersetzung, Streit ist natürlich immer auch das Bemühen, den richtigen, den notwendigen Ton zu treffen. Und manchmal müssen Sie den ganz scharfen Ton wählen, wenn es der andere nicht merkt. Wenn er da eine Tonne Oropax in seinem Gehörgang hat, der ihm die Wahrnehmung verstopft, da müssen Sie etwas lauter sprechen. Und ja, eine Opposition, das gehört eben auch dazu, das ist der Gradmesser einer zivilisierten Gesellschaft. Wie behandelt die Mehrheit die Minderheit? Wie behandelt auch die politische Mehrheit die Opposition? Wird sie eingesperrt? Wird sie an die Wand gestellt? Verfolgt man sie mit den Mitteln des Staatsschutzes? Werden sie ausgegrenzt? Werden sie diffamiert? Werden sie zu Unmenschen, zu Antimenschen erklärt? Ich meine, da muss ich jetzt nicht deutlicher werden. Da können Sie in den Spiegel schauen, da können Sie auf die deutsche Szenerie schauen, da können Sie auch zum Teil in der Schweiz schauen. Und hier haben wir auch beunruhigende Tendenzen einer Brutalisierung, einer gedankenlosen, routinierten, selbstverständlichen Brutalisierung. Ja, im Fall Charlie Kirk sind jetzt die Linken am Abzug gewissermaßen. Aber, und das ist wichtig zu sehen, natürlich hat es diese Art von Cancel Culture auch auf der rechten Seite gegeben. Und das ist eben meine Befürchtung, wenn ich jetzt schaue in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo jeder verfolgt werden soll oder seinen Job verlieren soll, der jetzt irgendetwas Fragwürdiges zum Mord an Charlie Kirk gesagt hat. Ich finde das auch abscheulich, natürlich. Das ist zu verurteilen. Und das sind auch Abgründe, seelische Abgründe, die sich da öffnen. Zum Beispiel auch in Deutschland mit diesen Fernsehmoderatoren, wie sie da heißen, Tevesen und Hayali. Ich meine, da zieht es dir die Schuhe aus, wenn du denen zuhörst. Und wenn man dann schon dermaßen nach einem Todesfall sich deplatziert äußert wie Frau Hayali und dann plötzlich nachher heißt es, ja, ich bekomme Morddrohungen, ich sage Ihnen jetzt etwas Unbequemes, ich rede mich da um Kopf und Kragen, ich glaube da kein Wort, ich glaube diesen Morddrohungen gar nicht, weil wenn man eine wirkliche Morddrohung bekommt, dann kommt die Polizei und sagt, sagen Sie ja nichts, äußern Sie nichts darüber, öffentlich, weil dadurch könnte der potenzielle Attentäter entsprechend verhalten. Nein, bleiben Sie ganz still und dann wird ein Schutzdispositiv aufgebaut. Aber wenn man immer darüber redet, wenn man das an die große Glocke hängt, dann regt sich in mir einfach der Verdacht, dass die, die mit diesem Argument operieren, die wollen dann sozusagen sich selber zum Opfer machen, nachdem sie selber jetzt in verbal-brutalistischer Art Täter gewesen sind. Nicht Täter im Sinne von physischer Gewalt. Man muss das hier jetzt ganz klar unterscheiden. Nicht, dass einem die Worte wieder im Mund umgedreht werden. Nein, wenn man zuerst austeilt, ja, dann muss man eben auch damit rechnen, einstecken zu können. Und was habe ich schon alles an Drohungen und was weiß ich bekommen? Das hängt man doch nicht an die große Glocke. Das ermuntert ja die Leute nur noch nachzuahmen. Aha, wir können ihm Angst machen, wir können ihr Angst machen. Nein, passen Sie auf. Das sind Verlotterungs- und Verwahrlosungstendenzen der öffentlichen Streitkultur. Wir haben sie hier auch, aber ich will nicht, dass dieses Maß an Gewalttätigkeit, wie in den USA kulturkämpferisch sich bei uns ausbreitet. Das ist mein frommer Wunsch und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, freuen wir uns natürlich, dass wir hier bei Weltwoche Daily so viele Zuschauer haben, weil diese Sendung verfolgt ja das Ziel, die Streitkultur zu pflegen, aber eben immer auch das zuversichtliche Element, das versöhnliche Element nach vorne zu bringen. Das ist das Wichtigste. Man kämpft im Segmälring wie im Schwingen, dem Schweizer Nationalsport. Aber am Ende der Sieger gibt dem Verlierer die Hand und wischt ihm das Segmäl von den Schultern. Das ist die Art des richtigen Umgangs. So müssen wir das pflegen. Übrigens nicht nur mit unseren Landsleuten, sondern auch mit allen anderen. Und was wir auch verlernt haben, und das ist vielleicht das zweite Motiv, was wir auch verlernt haben, ist natürlich die Fähigkeit, andere Kulturen verstehen zu wollen. Aus unserer engen Sichtweise auszubrechen. Ich meine, was haben wir da an Betonifizierung, an Betonierung, an Versteinerung eigener Sichtweisen gesehen? In der Innenpolitik. Ich kann immer die gleichen Beispiele bringen. Migration, Corona, Klima. Da war es verboten, ist es verboten, abweichende Meinungen zu zeigen. Allmählich geht es, ist es möglich, weil man gemerkt hat, was das für ein fürchterlicher Unsinn war, der da erzählt wurde, was da auch von obrigkeitlicher Seite, von Wissenschaftlern bei Corona. Ich meine, das ist ja ein Affront gegenüber der Wissenschaft gewesen, was da gewisse Wissenschaftler erzählt haben. Und die dann dagegen geredet haben, wurden zu Feinden der Wissenschaft erklärt. Noch niemand musste sich verantworten für diese kollektive Hirnwäsche, die man damals versucht hat vorzunehmen. Die Weltwoche, man darf das sagen, auch hier von Anfang an auf der skeptischen Seite, wir glauben einfach nichts. Und nachher auch bei diesem außenpolitischen Thema Russland, da war es verboten, eine andere als die offizielle Sicht einzunehmen. Das ist doch keine Demokratie mehr, was wir da haben. Das ist die Karikatur einer Demokratie. Das ist eine Demokratie, die sie als Demokratie anschreiben müssen, sonst merkt es gar niemand mehr. Also vielen herzlichen Dank, will es nicht zu hoch hängen. Weltwoche Daily kann unsere Zivilisation nicht retten. Aber warum nicht etwas, dieser Pulswärmer, der hoffentlich intelligenten Auseinandersetzung am frühen Morgen, diese Taschenlampe der Vernunft in der allgemeinen Finsternis des Moralismus. So, jetzt muss ich aufpassen, sonst fängt es denn hier an zu dröhnen angesichts all dieser pathetischen Adjektive und Substantive. Heute erscheint die neue Weltwoche, Print, mit einem Thema, das uns alle beschäftigt, aber außerhalb jetzt dieser Kampfzonen liegt. Was wird aus unseren Kindern? Künstliche Intelligenz, weltweiter Wettbewerb, soziale Medien, die Frage der Erziehung, ein Leitfaden für überforderte Eltern. Hier ein wunderschönes Arrangement von Albert Anker, dem großen Schweizer Maler. Etwas aktualisiert mit iPads, die gab es damals noch nicht, als Anker seine wunderbaren Gemälde malte. Stände mehr ist zwingend, das ist ein innenpolitisches Thema der Schweiz. Ja, wir haben in der Schweiz auch eine Brüsselisierung. Immer mehr EU-Obrigkeitsstaat, auch in der Schweiz. Parlamentarier, Parteien, die sich nicht mehr an Volksentscheide halten. Dann diese ganze frenetische Kriegswahnsinn, teilweise Preisgabe der Neutralität, Klimawahn, Staatsausgaben außer Kontrolle, der ganze politische Europäismus, dieser Unifizierungs-, dieser Vereinheitlichungswahn, den wir da beobachten, natürlich auch in der Schweiz. Wir streiten zu wenig. Ein bedeutender Schweizer Politiker und auch Demokratieforscher, Andreas Gross, mit ihm rede ich eben über das Thema, was ich hier eingangs pathetisch ganz an die große Fahne, zu Recht auf die Fahne mir geschrieben habe. Dienstweg ins Bett, Liebe im Betriebe. Wie muss man sich verhalten, ohne abzustürzen? Linke Gewalt, haltet die Faschisten, rufen die Faschisten. Linksextremismus ist viel gefährlicher als Rechtsextremismus. Das ist die Betrachtung aus der Schweiz. Ist doch interessant, vielleicht auch aus deutscher Perspektive, das einmal zu sehen. Jetzt aber zu den Aktualitäten, zu den politischen Ereignissen, die zu reden geben. Ich habe mir gestern natürlich diese Generaldebatte im Bundestag angeschaut und das war sehr interessant, die Rede des deutschen Kanzlers Friedrich Merz. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr Friedrich Merz mit Feindbildern operiert. Er ist ja gleich mit dem eingestiegen, Putin, unsere Demokratie wird gefährdet durch den Diktator, durch den Erzschurken in Moskau mit seinem Angriffskrieg, der nur und auch nur ihm, ausschließlich ihm zur Last und zur Schuld gelegt werden kann. Also der moralische Absolutismus hier mit blank gezogener Klinge ist uns entgegengetreten in dieser für Merz so typischen, ja, fröstelnden Chromstahl-Rhetorik, bei der man ja nie so richtig warm wird. Ich glaube, er hat etwas Mühe, die menschliche Verbindlichkeit herzustellen. Zumindest jetzt, wenn ich mir das anschaue am Bildschirm, vielleicht geht Ihnen das dann anders. Also hier wird ganz stark mit Feindbildern operiert, sowohl außenpolitisch, wir müssen die Demokratie retten, wir müssen die Außenpolitik retten und ich bin jetzt berufen, auf den internationalen Bühnen, auf den roten Teppichen hier Gespräche zu führen. Das war der Grundton, den er gesetzt hat. Und dann kamen die innenpolitischen Feinde, das sind natürlich, da ist die AfD gemeint. Die wollen unsere Demokratie von innen aushöhlen. Sie nagen, sie fressen, sie stochern an den Säulen unseres demokratischen Rechtsstaats. Das war sozusagen das Framing, das war der Rahmen, das war die Kampfzone, in der sich da Friedrich Merz und sein Deutschland von Feinden umzingelt sieht. Und wenn ich Politiker höre, die so reden, ich meine, das machen die meisten Politiker, seien wir ehrlich, du musst immer irgendwo einen Popanz aufbauen und dich dann als Drachentöter inszenieren, das ist natürlich sozusagen das Urmodell einer Erzählung von Politik bis Hollywood, bis Kindererziehung in der Kinderstube, so operieren wir halt, nicht? Man zeigt solche, man versucht solche Dramen, Dramaturgien hier aufzuziehen. Aber mich macht das misstrauisch, wenn Politiker das in dieser jetzt doch penetranten Art und Weise tun. Weil dann kommt man natürlich zum Verdacht, dass so ein Politiker im Grunde sein Vorgehen oder auch sein Nichthandeln bei der Lösung bestimmter Probleme mit solchen Feindbildern zu rechtfertigen versucht. Und ich glaube, es gäbe ja in Deutschland eine viel dringlichere Agenda, nämlich eine innenpolitische Agenda bezüglich der Migration. Das ist ja unglaublich. Gleich im Anschluss hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel in bekannt für sie typischen, sehr scharfen, präzisen, aber ich würde doch auch sagen, auf jetzt für eine Oppositionspolitikerin in brillanter Form die Gegenseite aufgezeigt, nämlich den Fokus gelegt auf die Innenpolitik, verbunden mit der Mahnung, eben nicht diese Feindbildhuberei zu bewirtschaften mit Blick auf Russland, sondern aufgrund der innenpolitischen Probleme kann sich Deutschland gar nicht leisten, jetzt auch noch dort in eine Konfrontation zu gehen mit Armeen, die man nicht hat, mit Geldversprechungen von Milliarden, die man nicht hat, also letztlich mit einer surrealen, absurden Politik. Und diese Losgelöstheit, diese Abgehobenheit dieser Raumschiffrede da des deutschen Kanzlers, die hat Oppositionsführerin Weidel sehr deutlich und sehr drastisch da herausgestrichen. Das war auffällig. Also wenig haben wir gehört von Merz, wie er die konkreten Probleme lösen will. Sehr viel Eigenlob plus Feindbilder. Weiß nicht, ob das in Deutschland verfängt. Bin nicht sicher, ob das in der deutschen Öffentlichkeit das ist, was man hören möchte. Das ist jetzt seine Wirtschaftskrise. In der Haushaltsdebatte spricht der Kanzler mal wieder vor allem über die Außenpolitik. Die angekündigten Sozialreformen bleiben vage. Also auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja auch ganz eifrig mitmauert da bei der Brandmauer, es sind skeptische Töne zu hören, doch allerdings heute Morgen in den Medien, jetzt zumindest da in der Frankfurter Allgemeinen, die ich immer etwas als Leitmaß da des bürgerlichen Mainstreams nehme in Deutschland, ist wenig über diese Debatte zu hören. Also ein ja sehr dezidierter, glänzender Auftritt der Oppositionsführerin Weidel. Auf der anderen Seite ein Kanzler der Feindbilder, der sich umzingelt sieht von Bedrohungen, die er sozusagen mit seiner außenpolitischen Kanzlerschaft im Bann, in Schranken zu weisen versucht. Ich wähle nur noch AfD, hören Sie am SPD-Stand in Frankfurt an der Oder. Interessant. Und dann haben wir den Fall, den ich gestern auch mit den Kollegen von News besprochen habe, der Fall Julia Ruß im Norddeutschen Rundfunk. Ja, das ist der real existierende deutsche Medienmainstream. Diese Julia Ruß war die Moderatorin bis vor kurzem jener Sendung Klar, in der man versucht hat, auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien die Themen in den Vordergrund zu rücken, die die Leute wirklich interessieren, die auch auf den Nägeln brennen, zum Beispiel Migration. Und das hat ein derartiges Kesseltreiben, einen derartigen Shitstorm ausgelöst, dass diese Julia Ruß jetzt als Moderatorin abgesetzt wurde und auch beleidigt wurde von Kollegen, die sind auf sie losgegangen, die Böhmermanns und wie sie alle heißen. Und das zeigt einfach, wie krank auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist. Und so etwas, man kann da nur aus schweizerischer Perspektive argumentieren. Bei uns gibt es diesen Überdruss auch. Wir haben Volksinitiativen und jetzt haben wir eine Initiative zur Halbierung der Zwangsgebühren für den Rundfunk. Und so etwas wäre vielleicht auch hier angezeigt. Aber es ist schon interessant, es ist erhellend. Die Masken fallen, sie entlarven sich. Und man sieht jetzt einfach, wie es ist, dass selbst ein zartes Pflänzchen nicht so linken Journalismus, ist ja weit, weit davon entfernt gewesen, diese Sendung irgendwie ins rechte Spektrum abzudriften, um diese Formulierung zu verwenden. Nein, einfach mal der Wirklichkeit zugewendet, aber das ist schon zu viel. Übrigens interessant, in den Medien fällt mir auch immer wieder auf, rechts oder dass rechtsproblematisch ist, das wird immer unterstellt. Das wird immer geschrieben, ja, der Rechte, der Rechtspopulistische, der Rechtsbürgerliche, der rechtskonservative Politiker auf der linken Seite, die gleichen Medien, da werden nie solche Adjektive angewendet, die dann den, auf den sie angewendet werden, sozusagen zwingen, sich mehr oder weniger auf Vorrat rechtfertigen zu müssen. Ja, also ich bin dann also schon auch ein Demokrat. Nein, nein, ich bin also nicht für Angriffskriege. Also diese Mentalität da der moralischen Verdächtigung, diese Inquisitionsstimmung, die hat sich schon ganz massiv ausgebreitet, vor allem auch in Deutschland. Das sind eben Anzeichen dieses Kulturkampfs. Da hat's die Linke, da übertreibt's die Linke und das führt dann eben auch wieder zu starken Gegenreaktionen in den USA. Meines Erachtens droht es jetzt also wirklich auch etwas zu weit zu gehen, aber immer schwierig von hier zu beurteilen, was die Medien auch berichten. Vielleicht werden da auch geringfügige Beispiele zu sehr an die große Glocke gehängt. Britische Königsfamilie empfängt Donald Trump und Melania, Donald und Melania Trump. Der US-Präsident wird mit militärischen Ehren überhäuft. Ich habe viel Kritisches gesagt über die transatlantische Allianz zwischen Amerika und Großbritannien, aber ich streiche gleichzeitig hervor, das ist auch etwas Wichtiges für die Welt. Ich bin kein Gegner der Transatlantiker, bin kein Gegner der Briten und der Amerikaner und ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, ja, die haben nur Unheil über die Welt gebracht. Natürlich, die machen viele Fehler, aber sie haben auch sehr viel Gutes gemacht, gerade auch mit Blick auf die europäische Geschichte. Darf man auch nicht vergessen, das Bild ist immer schattiert. Dann ist ein Interview, und das möchte ich als letztes Thema hier an den Schluss setzen. Ich hoffe, ich komme noch dazu, angesichts der etwas vorgerückten Zeit. Ja, das Interview mit dem Historiker Heinrich August Winkler. Trump ist nicht das letzte Wort der Geschichte. Winkler, lange an der Humboldt-Uni, hat seine Lebenserinnerungen veröffentlicht. Ein sicherlich sehr anregender und wichtiger Historiker, von dem ich auch einen ganz bemerkenswerten Aufsatz gelesen habe, vor vielen Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem er die Europäische Union als eine Art aufgeklärte Diktatur bezeichnet hat. Aus sozialdemokratischer Sicht. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert in der damaligen Zeit. War sicherlich auch inspiriert von der Rede des Roman Herzog, des damaligen, glaube ich schon, Ex-Bundespräsidenten, der einen Aufsatz veröffentlicht hat, den wir dann auch in der Welt gebracht haben, dass sehr viele Gesetze in Deutschland mehr oder weniger direkt eingeflogen werden unter Ausbremsung des Bundestages aus Brüssel. Und ich glaube, diese Feststellung hat dann auch Winkler dazu motiviert und das fand ich wichtig, weil er sein Wort hat Bedeutung, vor allem auch in bestimmten Kreisen, dass er gesagt hat, die EU ist eine aufgeklärte Diktatur, wenn sie auf diesem Weg weitergeht. Jetzt aber, in diesem Interview muss ich ein paar kritische Anmerkungen machen. Und zwar äußert sich da Heinrich August Winkler über die Gegenwart. Und vielleicht sollten sich Historiker weniger über die Gegenwart äußern und mehr über die Geschichte, da kommt es besser heraus. Was sagt er über die Gegenwart? Was sagt er über die Bundesrepublik und vor allem auch über den Osten der Bundesrepublik? Heinrich August Winkler. In der Bundesrepublik hatte sich seit den 60er Jahren eine offene Streitkultur entwickelt. Wie offen die heute noch ist, könnte man fragen. Das sage ich. Im Osten konnten unter der Decke des offiziellen Antifaschismus nationalistische und antiliberale Vorurteile weiterleben. Nach 1990 prallten die Folgen eines herrschaftsfreien Diskurses auf die Konsequenzen einer diskursfreien Herrschaft. Also mit anderen Worten, im Osten haben sie einfach noch das Autokratengehen, sind sie halt autokratisch geprägt, die sind nicht so frei und offen wie wir im Westen. Das ist jetzt die typisch überhebliche westdeutsche Sicht, denn man könnte sagen, ja, im Westen haben sich alle EU-Vorurteile gehalten, diese Pseudo-Offenheit, und man hängt da einer internationalen Struktur an, die in sich dysfunktional ist und im Westen können sie nicht offen diskutieren über die Fehler der EU, genauso wenig wie man in anderen Gesellschaften bestimmte Dinge nicht offen diskutiert. Man könnte sie auch so sehen, aber er bringt hier die negative Wertung zum Osten. Ich habe ein ganz anderes Bild. Ich sage, im Westen hatten sie nach dem Zweiten Weltkrieg den Vaterlandsersatz EU. Der ist immer noch da. Immer mehr zweifeln allerdings daran, aber es ist irgendwie verboten, das zu sehr anzuzweifeln. Im Osten hatten sie den Vaterlandsersatz Sowjetunion. Die Sowjetunion ist weg und jetzt wollen die Ostdeutschen Deutschland zurück. Und das ist nicht Nationalismus, sondern das ist Patriotismus aus meiner Sicht, man könnte sie auch so anschauen. Also hier sehr abwertend die Einschätzung. Dann sagt er, die Relikte des deutschnationalen Denkens im Westen sind offenbar stärker, als man aus einer intellektuellen Perspektive lange wahrhaben wollte. Das deutschnationale Denken, Relikte, also er spricht davon Relikten sozusagen aus der Gruft der deutschen Geschichte, kommen diese Zombies des des deutschnationalen Denkens, auch da scheint mir eine Verkennung zu sein, da verstellt ihm etwas jetzt plötzlich ein unkritischer Blick auf die EU die Sicht. Nein, ich glaube, auch im Westen kommen immer mehr Leute zum Schluss, dass die von der EU ausgegebene Parole, dass der Nationalstaat ein Auslaufmodell sei, dass immer mehr Deutsche auch im Westen merken, das stimmt nicht. Die EU ist möglicherweise ein Auslaufmodell, bevor sie überhaupt je zum wirklichen Industriestandard wurde. Also auch hier, man spürt diese Überheblichkeit da des eminenten deutschen Historikers. Dann sagt er bei der AfD, es führt kein Weg daran vorbei, sich mit dieser Partei inhaltlich offensiv auseinanderzusetzen, stimmt, und die ansprechbaren Teile ihrer Wählerschaft davon zu überzeugen, dass jede Machtbeteiligung der AfD fatale Folgen hätte. Die ansprechbaren Teile der Wählerschaft ansprechen, jede Machtbeteiligung der AfD hätte fatale Folgen. Also mit anderen Worten, ihr habt noch nicht ganz gemerkt, auf was für ein fatales Unternehmen ihr euch eingelassen habt, dass wir müssen euch im Grunde vor euch selber retten. Also das ist dieses patientenhafte Verständnis des deutschen Wählers durch die geistige und politische Elite hier in Gestalt des Historikers. Dann fragt die FAZ, ja, was, wenn die AfD die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen würde? Und dann die Antwort des Historikers, die Folgen eines solchen Zurücks wären so katastrophal und selbstmörderisch, dass ich sie mir nicht vorstellen will. Also da kündigt jetzt der Historiker die Demokratie auf. Ich will mich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn die demokratisch gewinnen würden. Das wäre so katastrophal, das ist der Untergang, also die darf man nicht wählen. Und wenn man die Katastrophe wählen kann, dann müsste man ja, wäre der nächste Schritt, ja von Staatens wegen schauen, dass diese selbstmörderische Katastrophe, der Selbstmord des Staates nicht eintritt. Also muss man sie verbieten, diese Partei. Und da merken Sie, dass der große Historiker des Westens, der Offenheit, der Demokratie, im Grunde seines Herzens, sehr undemokratische Gedanken zu pflegen scheint, wenn es um die demokratische Opposition geht, die ihm nun nicht zu passen scheint. Das ist ja okay. Ich kann ja sagen, ich finde die AfD fürchterlich. Aber das ist jetzt einfach seine subjektive Sicht. Für ihn ist die AfD so schlimm, dass er sagt, das ist eine Katastrophe, das ist der Selbstmord Deutschlands. Vielleicht ist es nicht der Selbstmord Deutschlands, vielleicht ist es einfach eine Partei, die dem Historiker Heinrich August Winkler nicht passt. Und er macht seinen Fall, sein Vorurteil oder seine Neigung, seine Vorliebe sozusagen zum Weltfall, zum Weltstandard, zum Weltmaßstab. Und wenn man etwas wählt, was mir nicht passt, dann geht Deutschland unter. Da macht es sich der Historiker etwas zu einfach. Schuster, bleib bei deinem Leisten. So, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Etwas ausführlicher noch mit dem geschichtlichen Exkurs, aber es ist ja interessant, womit wir uns zu beschäftigen haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's und Ihnen wünsche ich einen tollen Start in den heutigen Tag.